Erfurter Stadtgespräch Podcast.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Mein Name ist Richard Schäfer, ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Und damit herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Gast im Studio ist heute Bert Lichtenheld. Herzlich willkommen, Herr Lichtenheld. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Herr Schäfer. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Wir haben den Kontakt gefunden über den Thüringer Kommunalverlag, weil Sie dort ein Buch verlegt haben oder aufgelegt haben, Solange wir leben, reichen die Tage. Und darüber wollen wir uns natürlich verständigen. Und im Untertitel dieses Buches heißt es Erinnerungen eines ehemaligen DDR-Diplomaten. Und das hat natürlich meine Neugier geweckt bis ins Unendliche. Zunächst einmal erstmal der Titel. Und dann natürlich die Arbeit als Diplomat. Und da würde ich auch gern ganz viele Fragen an Sie stellen.
Sehr gern.
Zu Ihrer Tätigkeit. Wie sind Sie dazu gekommen, sich für die Diplomatenlaufbahn zu entscheiden? Sie haben ja sicherlich vorher eine richtige Berufsausbildung gehabt.
Habe ich nicht, nein.
Nein?
Abitur war mein Abschluss. Ich war also an der EOS.
Ja.
Das war in der Regel der normale Werdegang, gab auch andere Wege, können wir darüber reden.
Ja, okay. Und dann sind Sie danach zum Studium gegangen?
Nach der Armeezeit.
Ja.
Der Auswahlprozess, der begann schon während meiner Zeit an der EOS, ab der 11. Klasse. Dann ist da einiges im Hintergrund passiert und irgendwann bekam ich das Schreiben, dass ich zugelassen bin. Da war ich schon bei der Armee. Und nach der Armee, für mich Unteroffizier auf Zeit, sind wir dann zum Studium gegangen, 5 Jahre.
Und dann haben Sie richtig Diplomatie studiert,
oder? Es gab eine Einrichtung in der DDR, ein Institut für internationale Beziehungen. Das war der Akademie für Staat und Recht angegliedert. Ältere werden sich erinnern, vor allem wenn sie im öffentlichen Sektor arbeiten. Das war die Ausbildungsstätte für Leute, die in der Verwaltung arbeiteten, Bürgermeister und so weiter und so fort. Ja, das waren also auch Verwaltungsfachleute. Und dort angegliedert gab es dieses Institut für internationale Beziehungen. Und das hatte speziell die Aufgabe, zu forschen, also vor allem in Richtung Westen zu forschen, Diplomatennachwuchs auszubilden und Diplomaten weiterzubilden. Das waren die drei Aufgaben. Und dort hatte ich das große Glück, studieren zu können. Ein sehr hochwertiges Studium, wie man heute weiß. Jeder akzeptiert es nicht. Aber es gibt Leute, die das einschätzen können im internationalen Vergleich. Das war schon nicht schlecht. Und da kam man raus mit entweder einer Einleitung ins Außenministerium oder in andere Organisationen oder Gliederungen in der DDR, die mit auswärtigen Beziehungen zu tun hatten. Alster waren zum Beispiel der FDJ-Zentralrat oder die Gewerkschaften oder die Liga für Völkerfreundschaft und auch das Ministerium für Staatssicherheit. Die brauchten auch Leute mit außenpolitischer Ausbildung. Das ist so, ja.
Teil Ihrer Ausbildung muss dann natürlich auch eine fundierte Sprachausbildung gewesen sein.
Das
Welche Sprachen haben Sie sich da aus oder konnten Sie sich Sprachen aussuchen?
Nein, natürlich nicht. Was konnte man sich in der DDR schon aussuchen? Ja. Ich habe Arabisch studiert. Ich bin also 5 Jahre Arabisch und als weitere Sprache Englisch und natürlich Russisch. Das war der DDR-Pflichtprogramm Russisch. Englisch war nicht die Kür, das war auch notwendig. Man muss Englisch sprechen. So, ich habe Arabisch-Englisch als Profil, bin immer noch mit meinen zarten 65 Jahren ganz gut drauf. Englisch ist meine Arbeitssprache und wenn ich Leute treffe, mit denen ich mich gerne unterhalten möchte, dann auch in Arabisch. Das geht also. Und diese Ausbildung war sehr intensiv, weil man wusste natürlich in der DDR, dass Leute, die auf dem diplomatischen Parkett tätig sind, sprachsicher sein müssen, und zwar in Fremdsprachen. Es nützt nichts, schöne Argumente zu haben oder gute Erklärungen parat zu haben. Ich muss sie einem Gegenüber auch verständlich darlegen können, in der Fremdsprache. Das war das Ziel. Und das wurde auch erreicht.
Warum haben Sie sich für Arabisch entschieden?
Ich habe mich nicht entschieden. Ich bin entschieden worden. Ich habe das auch in meinem Buch versucht, mal zu beschreiben. Man hat uns ja vorher auch mal eingeladen zu Tests, unter anderem Sprachtests. Und da saß ich in meiner Unterfeldwebel-Uniform und wurde dann von der netten künftigen Lehrerin ins Verhör genommen, in Englisch und auch in Russisch. Und dann fiel auf, dass ich Englisch offenkundig ganz gut kann und Russisch auch, vor allem die Genitivplurale. Ich scherze immer etwas. Wer sich noch an Russisch erinnert, der wird sich vielleicht an die Genitivplurale erinnern. Die waren immer schwer. Mhm. Die kannte ich alle. Und da haben die sich wahrscheinlich gedacht, okay, wenn der die Genitivplurale alle kennt, dann kann der auch Arabisch lernen. Mhm. Und das war nicht ganz verkehrt. So wurde also entschieden, dass ich Arabisch lernen werde. Das war nicht meine eigene Wahl. Ich hätte mich persönlich auch vermutlich anders entschieden, weil warum soll ich auf das wildeste Pferd aufsteigen?
Mhm. Ja. Na gut, wenn es zahme Pferde gibt, warum das wildeste?
Wenn es Englisch, Französisch und Spanisch gibt als Auswahl, warum dann das Arabisch wählen? Das wusste man, wir wussten noch gar nicht, was auf uns zukommt.
Mhm. Ja, das glaube ich. Und das Schwierige bei einer Sprache ist ja nicht nur das Vokabular zu beherrschen, zu lernen, sondern auch im Prinzip das Denken in dieser Sprache. Das ist ja nun im Arabischen wahrscheinlich ganz anders als im Englischen oder im Russischen.
Das ist richtig, aber man erreicht irgendwann einen Punkt, wo man auch als rein persönlichem Ehrgeiz eine Fernsehsendung verfolgt und ständig dabei ist, im Kopf das Gesprochene zu übersetzen. Und das ist eigentlich der Punkt, von dem ich glaube, Sie sprechen gerade. Und da war ich natürlich auch. Und das war hilfreich, weil man hat ja sich selbst in Situationen wiedergefunden, wo man übersetzen musste. Ich will nicht sagen dolmetschen, das war nicht meine Aufgabe, aber übersetzen für andere Leute, später im Auswärtigen Dienst für Hörer, Diplomaten, Botschafter und so weiter, auf allen möglichen Ebenen. Das war eine Übersetzungstätigkeit und da musste man schon auch sprachsicher sein. Ansonsten wäre das auch nicht schön gewesen.
Ja. Nein, man muss ja auch hinter die Hintergedanken oder Hintergründe kommen oder in die Auslegungen hineinkommen, die der andere in seiner Sprache da von sich gibt. Ne?
Man muss sie vor allem verstehen.
Verstehen.
Ja. Und dann mit seinem Sprachvermögen, welches man hat, das zum Ausdruck bringen, was zum Ausdruck bringen zu drücken ist. Das ist eben auch nicht einfach, weil es gibt schon viele Menschen, die neigen dazu, sich zu formulieren in einer Art und Weise, die gar nicht am Sprachumfang entspricht. Mhm. Sowas geht oft an die Wand. Mhm. Also für mich war damals ein Prinzip, sprich mit dem, was du kannst. Das war einiges, es hat in der Regel auch ausgereicht und damit habe ich meine Sachen bestritten.
Mhm. Dann hatten Sie die Ausbildung abgeschlossen und welche Erwartungen hatten Sie denn nach der Ausbildung? Wussten Sie dann schon, wo es hingeht oder haben das auch wieder andere bestimmt?
Gut, ich habe ja im Studium eine Spezialisierung durchgemacht und zwar für Asien, Afrika, Lateinamerika. Ne? Speziell für Afrika und Mittelost, deshalb ja auch die arabische Sprache. Wenn man sowas machte, da war einem schon ziemlich klar, später wird man auf dieses Gebiet gelenkt, ansonsten hätte man mich zum Beispiel nicht in diese Gruppe gesteckt. Das war ganz logisch. Ne? Und das hat sich gegen Ende des Studiums, also irgendwann im vierten und fünften Jahr schon abgezeichnet am Horizont. Der geht ins Außenministerium, der geht woanders hin und so weiter. Und für mich war klar, ich gehe ins Außenministerium und da in die Abteilung Nahe Mittlerer Osten. Und genauso war das dann auch.
Mhm. Ja. Wie erfolgte dann Ihr erster Einsatz?
Der erfolgte im Jahr 1987. Da war ich also schon 2,5 Jahre im Außenministerium. Und ich muss sagen, dankenswerterweise an meine Vorgesetzten, haben die gesagt, den jungen Mann müssen wir jetzt mal aufs Feld schicken. So, da kann ja nicht ewig im Büro sitzen. Ich bin ehrlich gesagt auch gar kein Bürotyp. Ich bin schlecht im Büro, muss ich zugeben. Ja. Also ich bin der Mann, der gerne vorne an der Rampe arbeitet. Ja, ich möchte das Wort jetzt nicht verwenden, das ist bekannt. Das hat man wohl auch so gesehen. Außerdem gab es Bedarf. Wir sind ja nicht für irgendwas ausgebildet worden, sondern in den Einsatz zu gehen. Und so ist entschieden worden, dass ich meine erste Delegierung bekam nach Sudan. Nach Khartoum, der Hauptstadt des Sudan, an der DDR-Botschaft. Das war im Winter 87. Wir sind also im Februar ausgereist nach Khartoum.
Und da sind Sie dann in die Botschaft eingegliedert worden? Wie groß war die Botschaft da vom Personal her?
Das war eine kleine Botschaft. Das war mir sehr recht, weil je größer die Botschaft, desto größer auch bestimmte Dinge, die da passieren, die einem nicht immer gefallen. Da gibt es dann auch Hierarchien und sowas. Da bin ich nicht der Typ dazu. Eine kleine Botschaft, die überschaubar war, die hat mir gelegen. So in Khartoum war es eben ein Botschafter, ein Kulturpresse- und Attaché, das war ich, und Konsularbeauftragter, das war ich auch. Da gab es den Handelsrat in der handelspolitischen Abteilung, da war auch Diplomat. Und damit war mit der Diplomatie, also mit den diplomatischen Rängen erstmal Schluss. Mhm. Es gab noch Mitarbeiter für den Handelsrat, die ihn unterstützt haben. Es gab, und das war eigentlich das Wichtige an der Botschaft Khartoum, das war im Grunde eine Botschaft oder eine Funkrelaisstation mit einer Botschaft drumherum, mhm. So könnte man es formulieren. Wichtig war die Funkrelaisstation, also eine Station, die einkommende Signale verstärkt und eine Zentrale weiterschickt, in unserem Fall nach Berlin ins Außenministerium. Mhm. Und diese Funkrelaisstation in Khartoum war also zuständig für den gesamten Funkverkehr im südlichen Afrika und aus dem nahen Mittleren Osten. Das ging von dort also nach Khartoum, wurde dort verstärkt und ging dann hoch in die Zentrale nach Berlin. Mhm. So ist das. So schätze ich das ein. Es gab auch zwei Funkstationen. Es gab eine, die lief, und eine in Reserve. Es gab zwei Notstromaggregate, denn Strom war dort immer ein Thema. Mhm. Für den Fall, dass es eins ausfällt, wäre noch ein zweites da gewesen, denn diese Station musste laufen.
Mhm. Was war da Ihre Aufgabe konkret?
Ich war also Kultur- und Presseattaché und Konsularbeauftragter.
Hatten Sie dann vielfach Kontakt zu den Menschen im Sudan?
Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Also diese Einteilung ist bei uns in der DDR normal gewesen. Man hat also die jüngeren diplomatischen Nachwuchskader zuerst einmal rausgeschickt in der Funktion des Kultur- oder Presseattachés. Und wenn die Sache vor Ort eben so war, dann hat er auch noch die Konsularfunktion erfüllt. Konsular war vor allem Visa erteilen. Also Visa vorbereiten im Sudan habe ich das nicht selbst unterschrieben, aber so weit vorbereitet, dass der Botschafter die Nummer zeichnen musste im Pass, dann war das Visa erteilt, das Visum. Kultur- und Presseattaché, das bezog sich auf den Bereich der bilateralen Beziehung. Also als Presseattaché muss man die Presse verfolgen, weil natürlich von Interesse ist, was wird geschrieben über internationale Fragen, über die bilaterale Beziehung. Das war ja unser Anliegen. Wir waren ja da, um bilaterale Beziehung zu pflegen und zu entwickeln, wenn es dafür ein Interesse gab. Und da musste man Informationen liefern. Und die kriegt man sehr gut aus der Presse. Es steht viel mehr in der Presse drin, als sich man da vorstellt. Also man muss nicht irgendwie, natürlich braucht man auch Detailinformationen zu vielen Fragen. Und dazu muss man gezielt Leute, die diese Informationen haben, ansprechen. Ja? Aber wer die Zeitung ordentlich liest, kriegt sehr viel raus.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Gast in der Sendung ist heute Bert Lichtenheld, ehemaliger DDR-Diplomat. Er hat ein Buch herausgegeben, Solange wir leben, reichen die Tage. Das werde ich in der nächsten Bücherbar im Monat Februar vorstellen. Jetzt setze ich erstmal das Gespräch mit ihm fort, um mehr zu erfahren über die Rolle der DDR-Diplomatie, vor allem im Nahen Osten und in Afrika. Können Sie kurz sagen, wie die Beziehungen, diese kulturellen Beziehungen der DDR zum Sudan damals gewesen sind? Oder gab es auch wirtschaftliche Interessen, dass also die DDR dort irgendwelche Betriebe gebaut hat oder so?
Also im Sudan sind mir keine Betriebe bekannt, die gebaut worden sind, aber es gab schon rege Wirtschaftsbeziehungen. Die Sudanesen waren ja sehr pro-DDR. Das hat damit zu tun, dass in den 50er und 60er Jahren sehr viele Sudanesen in der DDR studiert haben. Und die sind in der Regel in ihrer Heimat zurück, wenn sie dahin zurück sind und nicht woanders hin, was auch oft der Fall war, und hatten ihre freundschaftlichen Beziehungen mitgenommen. Mhm. Das waren natürlich gute Ansprechpartner. Die haben gerne in der DDR eingekauft und da wurde dann geliefert. Ja. Mhm. Im Kulturbereich gab es auch Beziehungen. Ich möchte da einen Namen nennen, Friedrich Hinkel. Friedrich Hinkel ist ein Sudanologe aus der DDR gewesen, muss man sagen. Er ist leider nicht mehr am Leben. Der hat seit 1960 fast jedes Jahr 3 Monate im Sudan zugebracht. Und zwar an den Pyramiden von Merowe. Das kann man gut googeln. Also es gibt da noch ein Pyramidenfeld. Die Pyramiden sind wesentlich kleiner als die in Ägypten, aber es sind Pyramiden. Und sie haben auch so einen Hintergrund, ja, das merowitische Reich. Das hat er bearbeitet. Und der Friedrich Hinkel hat also auch viele dieser Pyramiden gerettet, regelrecht, dafür gesorgt, dass sie nach Khartoum verfrachtet wurden und dort im Nationalmuseum wieder aufgebaut. Es waren also keine Riesendinger, sondern es waren überschaubare Pyramiden, die eben auch transportierbar waren. Und er hat damals, als der Aswan-Staudamm angestaut worden ist, also nach 1960, Und der Aswan-Staudamm ist ja 450 Kilometer in Ägypten, der Stausee vor allem. Und der Stausee erstreckt sich aber auch 150 Kilometer in den Sudan rein, nach Nubien. Und dort standen Pyramiden, dort standen Altertumsdenkmale. Die hat dieser Friedrich Hinkel unter seiner Leitung, wurden die umgesetzt und gerettet. Mhm. Also da hat einen sehr hohen Anteil. Der Name hat einen sehr guten Klang im Sudan. Und der kam regelmäßig und ich war natürlich dann auch zuständig. Dadurch hatte ich Zugang zu den Behörden. Das waren sehr interessante Gesprächspartner. Es waren auch sehr wunderbare Menschen. Es war eine Bereicherung, solche Menschen kennenzulernen. Es gab auch Beziehungen im Forschungsbereich zu der Universität, insbesondere zwischen den Forstfachabteilungen. Es gibt im Sudan große Wälder, man glaubt es nicht, und die müssen natürlich auch bewirtschaftet werden. Mhm. Und da gab es zur Forstfachschule Tharandt ein gutes Verhältnis und aus Tharandt fuhr jedes Jahr ein Wissenschaftler für Monate in den Sudan, um dort an der Universität einen Lehrstuhl zu führen, Vorlesungen zu machen, Exkursionen durchzuführen und das alles lief mit Deckung der UNESCO. Mhm. Das war natürlich auch für die DDR, für das Reputé, also für die Reputation war das interessant, für das Renommee. Mhm. Ja.
Auf jeden Fall.
Und das waren dann Dinge, wo ich dann eine Rolle spielte. Wie gesagt, der Diplomat hat auch die Aufgabe, ein paar Informationen zu erstellen. Es gibt ja Informationsschwerpunkte. Kriegt man dann Briefe, damals kriegte man noch Briefe, die kamen dann mit der Kurierpost, heute geht das anders, wo eben aufgelistet war, wir würden gern mehr wissen im nächsten Vierteljahr zu dem und dem Bereich. Da muss man sich dann ins Benehmen setzen. Das gehört zur Arbeit des Diplomaten. Wer gut ist, macht das. Es gibt auch Leute, die das nicht verstehen, aber das ist deren Problem. Ja, also wenn man schon, wie mein Botschafter sagte immer, Bert, wenn du zu einem Empfang gehst, dann musst du rauskommen und drei Fragen mindestens beantwortet haben. Du musst also, wenn du reingehst, wissen, was die drei Fragen sind. Und wenn du rausgehst, musst du Antworten auf die Fragen haben. Das war ein kluger Satz, finde ich. Und das war auch richtig so. Und natürlich, wenn man Kollegen aus unterschiedlichen Botschaften trifft, die auch was wissen, die Situation auch beobachten, dann tauscht man sich mit denen aus. Das ist ein Geben und Nehmen. Das muss man auch beherrschen am Ende. Wenn man nichts zu geben hat, dann wird man auch nichts bekommen. Das gehört dazu, zu diesem Spiel. Das ist auch die Arbeit des Diplomaten. Das ist auch sehr interessant, sehr herausfordernd, weil es sind eben interessante Menschen, die man, in der Regel interessante Menschen, die man trifft. Und das ist schon bereichernd.
Ja. Das ist so dieses Prinzip, interessierst du dich für mich, interessiere ich dich, mich für dich, ja, so etwa.
Ja, die hatten ja alle im Grunde die gleiche Aufgabe, alle wollten wissen, was passiert. Ja. Und wenn man sich das Land Sudan anguckt, damals noch ein Einheitsstaat, politisch zumindest, und der größte Flächenstaat Afrikas, bis im Jahr 2011 ja der Südsudan, Republik Südsudan, gegründet worden ist. Ob das die richtige Entscheidung war, wird die Geschichte zeigen, kann man jetzt schlecht beurteilen. Ja, das war immer ein Konfliktgebiet. Es gab immer Krieg im Südsudan. Ja. Da hatten verschiedene Kräfte Interessen daran, die einen kleinen Konflikt am Köcheln hielten. Ja, ich sage immer, das ist die Theorie der Subkonflikte. Und so ein Subkonflikt, also ein kleiner Konflikt, der vor sich hinköchelt, den kann man gegebenenfalls schön entfachen und zu einem großen Konflikt machen, in dem man sich dann einmischen kann. Und auf die weitere Gestaltung der politischen Verhältnisse Einfluss nehmen kann. Das ist im Grunde der Hintergrund. Das sollte man sich mal vor Augen führen. Aber so ist das wirklich. Tatsache ist das so, ja. Und sowas hatten wir im Südsudan. Das war also ein weites Feld. Da gab es viel zu arbeiten. Und es hat auch nichts mit Spionage zu tun, sondern das war Öffentlichkeitsarbeit. Das waren Kontakte, die man hatte. Das war das Studium von dem, was verfügbar war in der Presse oder anderswo. Und dann musste man sich bemühen, daraus was zu machen.
Herr Lichtenheld, die Reputation der DDR in den afrikanischen Staaten, die hatte ja auch Ursachen. Wollen wir eine Pause machen?
Okay.
Die hatte ja auch Ursachen einmal darin, dass zum Beispiel, zumindest habe ich das in der Literatur herausgefunden, die DDR also eine konsequente Haltung zur Apartheid hatte, zu Südafrika. Also da, das haben viele afrikanische Staaten offensichtlich anerkannt. Und es muss natürlich auch gerade so in ihrer Zeit gewesen sein, die ökonomischen Möglichkeiten, die DDR damals hatten, afrikanische Länder entsprechend zu unterstützen. Ist das der Grund für diese Reputation in Afrika oder gibt es noch andere Gründe? Wie sehen Sie das?
Also das ökonomische Moment würde ich nicht mal in den Vordergrund stellen, weil so groß waren die ökonomischen Möglichkeiten der DDR nicht. Die Mittel waren begrenzt. Aber natürlich gab es auch auf diesem Bereich einiges, was passiert ist. Ja. Aber ich denke, die die guten Beziehungen zwischen der DDR und vielen afrikanischen Ländern und vielen Ländern des Nahen Mittleren Ostens hatten damit zu tun, dass diese Länder ja alle oder die meisten so um 1960 in der Dreh unabhängig wurden. Dieser Prozess ist von der DDR aktiv unterstützt worden. Also der antikoloniale Kampf, so hieß das damals, hat Unterstützung in der DDR gefunden. In vielen Ländern, ob das in Algerien war oder anderswo, die DDR hatte einfach einen guten Ruf, weil sie diese antikolonialen Bewegungen unterstützt hat. So mit unterschiedlichsten Mitteln. Da gab es also das reichte von Leuten, die dahin gingen, nicht die da kämpften. Das ist also jetzt völlig falsch, aber es gab natürlich auch militärische Unterstützung. Es gab Ausbildungsunterstützung. Es gab sicherlich auch viele Menschen aus diesen Ländern, die dann irgendwie in die DDR geflogen worden sind in aller Regel, um dort vielleicht geheilt zu werden, falls das notwendig war. Es gab also sehr viele Fälle, wo am Ende rauskam, ja, die DDR, das ist ein verbündetes Land, die unterstützen uns, die sind freundlich uns gegenüber und wir erwidern das. So, es gab also, und dazu kommt ja, dass die Legitimität der DDR von der Bundesrepublik ja immer bestritten worden ist. So, da gab es die Hallstein-Doktrin, die muss man hier nennen, die ja das Ziel hatten, zu verhindern, dass Länder die DDR anerkannten diplomatisch. Weil wenn ein Land die DDR diplomatisch anerkannt hat, wurde denen mit Sanktionen der Bundesrepublik gedroht. Und das konnte schmerzlich sein. Denn die mächtige Bundesrepublik hatte natürlich ganz andere Mittel zur Verfügung als die kleine DDR. Ja, also das hat sich so ein Land schon überlegt, ob sie sich mit der Bundesrepublik verderben wollten oder nicht. Und trotz dieses Druckmittels hat eben das stattgefunden, was passiert ist. Dass die Hallstein-Doktrin bröckelten. Sie zerbröselten immer mehr. Es gab immer mehr Länder in Afrika, Mittelost, die DDR anerkannt haben, was ja auch der Hintergrund war für die Neugründung von Botschaften der DDR in diesen Ländern, was wiederum zur Folge hatte, dass man langfristig diplomatischen Nachwuchs, Kader brauchte. Und da kamen dann Leute wie ich ins Spiel, die langfristig vorbereitet worden sind. Man wusste ja, sagen wir mal, 1976 wusste man, wie viele Diplomaten ungefähr man 1986 brauchte. Und das wurde also langfristig geplant und vorbereitet.
Das ist also quasi so wie in der Schule, da weiß man auch, so und so viele Lehrer gehen in Rente, also so und so viele Lehrer müssen nachgeholt
werden. Ja, es war ja, man muss sich das so vorstellen, diese Botschaften, die existierten, da gab es einen Botschafter. Es gab ja in der DDR genug, ich sag's mal, ältere Genossen, die die Fähigkeit hatten, die Ausstrahlung hatten und die Kenntnis, eine Funktion als Botschafter zu erfüllen. Aber das reichte nicht. Eine Botschaft hat ja unterschiedliche Bereiche. So, man brauchte also, ich nenne es mal etwas despektierlich diplomatisches Fußvolk. Die Attachés, die Sekretäre, die sich um verschiedene Einzelfragen kümmern. Das kann der Botschafter allein gar nicht erledigen. So eine Botschaft ist ein größerer Betrieb, gegebenenfalls nicht immer. Es gibt auch Kleinbotschaften. Aber ich brauche mehrere Diplomaten. Und die lachen, die musste man erziehen, die musste man ausbilden. Ja, und das ist passiert. Und da hatte ich das Glück, daran teilhaben zu können.
Und die Hallstein-Doktrin, ich habe mal in den Geschichtsbüchern nachgeguckt, da stehen mitunter 4 Zeilen drin, was sie eigentlich beinhaltete, wird in der Regel selten gesagt, aber Sie haben jetzt schon angedeutet, da gab es also richtig Sanktionen und ich glaube im Iran ist auch mal der Botschafter zurückgeholt worden, der DDR-Botschafter am Anfang, weil die Bundesrepublik da interveniert hat und also alles solche Sachen und zu den Sanktionen gab es natürlich dann auch hier wirtschaftliche Dinge, Einfuhrverbote von bestimmten Materialien, die hier in der DDR gebraucht wurden, aber nicht da waren. Und diese Hallstein-Doktrin bröckelte und wurde also immer mehr aufgeweicht, bis sie dann letztendlich im Prinzip in sich zusammenbrach.
So ist das, weil die Anzahl der DDR-Botschaften immer größer wurde. Es gab einen Prozess der diplomatischen Anerkennung der DDR. Da hat sich so seit Anfang der 70er Jahre richtig deutlich entwickelt. Und in dem Zusammenhang natürlich auch Botschaften und mehr Diplomaten.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Bert Lichtenheld ist heute Gast im Studio. Er war DDR-Diplomat im Nahen Osten und in Afrika. Und wir setzen das Gespräch fort über die Gestaltung der diplomatischen Beziehungen der damaligen DDR mit den afrikanischen Ländern. Gab es da, wenn Sie im Sudan waren, wenn Sie im Jemen waren, gab es da Kontakte zu den Botschaften aus der Bundesrepublik?
Oder? Ja, schon. Das war aber völlig normal. Es gab immer Kontakte zwischen den Botschaften. Also nicht nur, natürlich hatten wir auch pflichtgemäß Kontakte zur sowjetischen Botschaft, wobei ich darauf noch einen kritischen Blick werfen könnte. Aber natürlich hatten wir auch Kontakte zu den westlichen Botschaften. Das ist völlig normaler Vorgang. Ja, und auch zu der westdeutschen Botschaft. Und das waren kollegiale Kontakte. Ja. Man hat sich nicht etwa die Augen ausgekratzt, wenn man sich getroffen hat, sondern man hat wie Kollege zu Kollege miteinander gesprochen. Natürlich im Wissen, dass es im Hintergrund unterschiedliche Interessen gibt. Aber die wurden nun in solchen Ländern wie Sudan oder Nordjemen zum Beispiel nicht auf dem Tablett vor sich hergetragen. Sondern das hat man versucht wegzulächeln oder unter vier Augen zu klären, aber nicht in der Öffentlichkeit.
Also gab es da so einen, ich will mal sagen, internen Kodex, wie man sich da verhalten hat?
Das hat sich einfach ergeben. Ich meine, ein Kollege von der westdeutschen Botschaft ist für mich zuallererst ein Kollege einer anderen Botschaft. So, und wenn man sich getroffen hat, entweder zu einem Termin, der vereinbart war, oder eben auf diplomatischen Empfängen, dann ist man normal miteinander umgegangen. Es wurde dann nicht provoziert oder irgendwie oder Leute vorgeführt oder in irgendeiner Art und Weise herunter gehandelt. Das war nicht der Fall. Das gehörte sich einfach nicht. Das wäre auch von anderen nicht akzeptiert worden.
Ja. Herr Lichtenheld, nun gibt es ja im diplomatischen Bereich, wir erleben das ja gerade zurzeit ganz intensiv, verschiedene Möglichkeiten, wie auf politische Entwicklungen reagiert wird. Und da sind natürlich die Botschaften immer auch gefragt. Da gibt es alle möglichen Erscheinungsformen, wenn es Konflikte gibt. Der Botschafter wird einbestellt, der Botschafter übergibt eine Protestnote, die Botschaftsangehörigen werden zurückgezogen etc. Sind Sie von solchen Maßnahmen betroffen worden oder haben Sie solche Sachen erlebt?
Nie. Das hat aber damit zu tun, dass in unseren Ländern derartige Problemfälle gar nicht aufgetreten sind. Wir haben Kontakt gehabt vor allem zum Außenministerium des Sudan, später im Nordjemen. Das ist normal. Das ist eigentlich alltägliche Arbeit. Und über diese Kanäle wurden Positionen auch vermittelt. Sie haben schon erwähnt, in diplomatischen Noten, das müssen keine Protestnoten sein. Es gab regelmäßig Gespräche in Ministerien bis hoch zu, nach ganz oben. Das war völlig normal. Es war jetzt kein Alltag, aber diese Gespräche gab es. Und da hat man sich natürlich auch über Dinge unterhalten, die wir auf dem Herzen hatten. Und die Gegenseite vielleicht, weil man hat ja auch das Ziel verfolgt, dass die Staaten uns zum Beispiel unterstützten in der UNO. Wenn es zu Abstimmungen kam, war es schon von Interesse, dass bestimmte Anzahl von Ländern sich auf unsere Position mit einigen konnten. Und umgekehrt. So, und dazu muss man sich vorher unterhalten. Das ist völlig normal. Ja, das fand zum großen Teil auch in Berlin statt, bei Staatsbesuchen oder bei anderen Delegationen. Aber die Botschaft hatte da auch als Kommunikationsmittel schon ihre Rolle zu spielen.
Und da gehört natürlich auch dazu, dass die Vertreter der Botschaft die Situation in dem entsprechenden Land, wo die Botschaft sich befindet, auch akzeptieren. Auch die juristischen Hintergründe, die gesellschaftlichen Entwicklungen und sich da nicht einfach einmischen.
Ja, einmischen, das sollte man sowieso nicht machen. Man müsste das beobachten und man müsste sich auf verschiedene Sachen einstellen. Gerade in diesen Ländern, ich meine, der Sudan war letztlich ein Land, was in der Hände von Fundamentalisten war, von islamischen Fundamentalisten. Und am Ende war das im Nordjemen auch nicht viel anders. Der Einfluss der Islamisten war zu meiner Zeit dort sehr stark und das ist er bis zum heutigen Tag. Natürlich hat das Einfluss auf die Lage im Land und auf das Leben auch der Diplomaten. Man muss sich darauf einstellen. Aber das war jetzt keine so problematische Angelegenheit. Das konnte man schon. Da hatten wir unsere Wege und Mittel und man hat uns in aller Regel auch zufrieden gelassen. Wir waren also nicht diejenigen, die unter diesen Sachen leiden mussten. Das waren in der Regel die ganz normalen Menschen. Ja. So würde ich das formulieren.
Wenn Sie da jetzt hören, also das können wir auch rausschneiden, wenn Sie das nicht möchten. Wenn ich da jetzt höre, Frau Baerbock bestellt den iranischen Botschafter ein, weil im Iran zwei Menschen hingerichtet worden sind. Todesstrafe ist im Iran Gesetz und die bestellt dazu den Botschafter ein. Ist das nicht eine Einmischung in innere Angelegenheiten?
Schwere Frage. Es ist eine ganz schwere Frage, muss ich ehrlich sagen. Es gibt Menschenrechte und in unseren westlichen Staaten gibt es keine Todesstrafe mehr. Insofern kann man schon seine Verärgerung über solche Vorgänge zum Ausdruck bringen, in der Hoffnung, dass das irgendwelche Wirkung auf der anderen Seite hinterlässt. Ob es das tut, ist auch eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Aber man muss eben wissen, was man im Verhältnis mit anderen Staaten will. Was steht im Vordergrund? Die Belehrung über solche Fragen eben oder aber die Wirtschaftsinteressen? Oder andere Interessen so. Und ich sehe das schon kritisch, was heute gemacht wird in unserer Außenpolitik. Insofern bin ich gar nicht böse, nach der Wende erstmal in der Wüste gelandet zu sein und dann meinen Weg in der Wirtschaft weitergegangen zu sein. Ich möchte mir nicht vorstellen, dass ich noch einige Jahrzehnte immer nach offiziellen Positionen hätte tanzen müssen. Ja, das wäre nämlich der Fall gewesen. Und gerade die heutige Außenpolitik, die findet nicht meine Zustimmung in vielen Fällen, in vielen Jahren, in vielen aber nicht.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Bert Lichtenheld, ehemaliger DDR-Diplomat, ist heute Gast im Studio und im nächsten Beitrag geht es natürlich um die Abwicklung der Botschaften seiner Zeit am Ende der DDR. Was ist aus den Botschaften geworden? Was ist aus dem Botschaftspersonal geworden? Die Abwicklung der DDR-Botschaften 1989-90 deutete sich das an. Irgendwann war dieser Schritt notwendig. Wie haben Sie das selber erlebt?
Ja, wir wussten, was kommt. Es hat sich ja schon angedeutet im Verlauf des Jahres 1990 nach der Bundestagswahl am 19. oder am 21. März, ich weiß nicht mehr genau, als die CDU gewonnen hatte und dann klar war, die Tage der DDR sind gezählt. Ja, da war uns klar, es läuft darauf hin, dass die DDR von der Bundesrepublik, ich sag's mal mit meinen Worten, übernommen wird und genauso die Botschaften und der Auswärtige Bereich. Ja. Wir waren ab irgendeinem Punkt wohl nach dem Sommer des Jahres 1990 angehalten, alles dafür zu tun, eine reibungslose Übergabe der Geschäfte der DDR-Botschaft an die bundesdeutsche Botschaft sicherzustellen. Ich habe dummerweise das Telegramm des damaligen DDR-Außenministers zerrissen. Ich war Chargé d'Affaires zu jener Zeit, also Geschäftsträger ad interim. Der Botschafter war nicht im Lande. Ich habe das zerrissen, vor den Augen meines westdeutschen Kollegen. Der westdeutsche Kollege hat das verstanden, da sagte Herr Lichtenheld, ich verstehe Sie. Jetzt ärgere ich mich, weil ich hätte das aufheben sollen. Das wäre eine schöne Bereicherung für mein kleines privates historisches Archiv gewesen. Aber es ist eben die Treppe runtergeflattert zerrissen. Nein, wir waren angehalten, das alles zu übergeben und so war das dann auch. Das war normal, das war eigentlich nicht unser Hauptproblem. Sicherlich gab es da Kollegen von anderen DDR-Botschaften, die meinten, je höher sie auf der Gunstskala der westdeutschen Kollegen stehen, desto höher sind ihre Chancen, übernommen zu werden. Das war Illusion. Die Entscheidung war getroffen, keine Übernahmen. Ja? Also musste man auch nicht sich da besonders kooperativ beim Besenreihenkommando hinstellen. Hatte gar keinen Zweck. Also die praktischen Details, die haben uns auch ganz offen gesagt nicht interessiert. Wir sind genau eine Woche vom Beitritt der DDR zur Bundesrepublik ausgereist. Und zwar das gesamte Botschaftspersonal. Unter Zurücklassung von einem Mitglied, ehemaligen Mitarbeiter der Botschaft Aden. Ich war ja im Nordjemen, in Sanaa, das ist ja, Aden war der Südjemen. Der hoffte halt übernommen zu werden, wurde es aber nicht. Alle anderen aus unserer Truppe sind abgereist mit demselben Flugzeug, mit derselben Lufthansa. Waren wir weg, Schlüssel fallen lassen, der Rest war nicht mehr unsere Angelegenheit. Eine Woche später waren wir ganz normale DDR-Bürger und keine Diplomaten mehr. Was hätten wir also machen sollen?
Was ist denn, also Sie haben es jetzt schon angedeutet, aus den Liegenschaften, aus den Gebäuden, aus den Ländereien oder alles, dem Inventar, was zu der Botschaft gehört, das hat alles die Bundesrepublik kostenlos übernommen?
Sofern das Eigentum der DDR war, hat das die Bundesrepublik übernommen. Das waren schon Werte, wenn man die heute nennen würde, dann würde man sich totlachen, was heute an Werten gesprochen wird, da war das wenig. Aber damals hat man gedacht, 1,5 Milliarden D-Mark ist viel. Ja, ist auch viel, aber alles ist relativ. Diese Werte sind, sofern sie DDR-Besitz waren, von der Bundesrepublik übernommen worden. Aber man muss ja sagen, oftmals waren ja die Liegenschaften, die wir genutzt haben als Botschaften, nicht unser Eigentum, sondern sie waren vom Staat zur Verfügung gestellt auf der Basis der Reziprozität. Das heißt, in Berlin gab es dann auch Grundstücke oder Gebäude für die Botschaften dieser Länder. Das war also das Prinzip der Gegenseitigkeit. Dann war das nicht unser Eigentum, es war geliehen, gemietet gegebenenfalls. Und das war natürlich eine ganz andere Rechtslage.
Klar. Also dann blieb dann nur das Inventar quasi übrig, was da noch...
Verkaufen, an den Mitarbeiter verkaufen. Wir hatten ja immer auch Landesmitarbeiter, Landesangestellte, die verschiedene Arbeiten verrichteten an der Botschaft und die wurden dann schon, die haben dann auch mal ein Auto billig kaufen können, was einfach, sonst hätte es da gestanden, wäre zerrostet irgendwann. Also verkaufen wir es doch an unsere Angestellten. Die haben noch einen Nutzen davon. Oder Möbel, das wurde einfach dann schon verkauft. Das war auch sinnvoll.
Wie haben Sie denn das erlebt? Wie haben die Menschen in diesen Ländern, in denen Sie zu dieser Zeit waren, diese Veränderung in Deutschland registriert? Haben die das positiv aufgenommen? Haben die das verstanden? Oder wenn Sie jetzt auf einmal sagen, Lichtenheld ist jetzt weg, wie sind die damit umgegangen?
Gut, die Leute hatten alle ihre eigenen Sorgen, muss man mal ganz klar sagen. Also und die Hauptsorge des Durchschnittsbürgers war nicht das Verhältnis zwischen der DDR und der Bundesrepublik, sondern die müssen ihr Überleben sichern und das ist kompliziert genug. Ja, insofern war das nicht das Hauptthema, was dort besprochen war. Natürlich haben die politischen Kräfte das beobachtet und es gab ja starke Kräfte, die mit der DDR sympathisierten. Es gab entwickelte Beziehungen, dass die dann einen Abbruch erfuhren, ist auch klar. Das hat natürlich vielen nicht gefallen, aber das war nicht zu ändern. Man muss aber auch sagen, die Bundesrepublik hat gerade im Nordjemen sehr viel Aktivitäten am Laufen gehabt. Es gab Zusammenarbeit auf vielen Gebieten. Da ist viel passiert, seitens der DDR auch, aber im Vergleich mit der Bundesrepublik konnten wir da nicht glänzen. Das war einfach eine Frage unserer Möglichkeiten. Also ich sage mal so, diese Sache ist dort beobachtet worden, aber mir auch nicht. Ich habe das Gespräch zwischen unserem Botschafter in Nordjemen und dem jemenitischen Staatspräsidenten Ali Abdallah Saleh gedolmetscht. Und jetzt kann ich ja, nachdem 30 Jahre vorbei sind und der jemenitische Präsident nicht mehr lebt, durchaus erzählen, was er da sagte. Ali Abdallah Saleh, in meinen Augen ein kluger Mann, sagte, Herr Botschafter, eigentlich hätten Ihre Leute viel eher anfangen müssen zum Verhandeln. Jetzt diktieren die Übernahmekonditionen die anderen. Jetzt ist es zu spät. Gut, jetzt ist es raus. Das hat er, das war in meinen Augen eine sehr kluge Einschätzung.
Ja. Also interessant, wie man, wie andere Leute da also diese Entwicklung
wie die das sehen, beobachtet haben.
Ja, wie das beobachtet haben und wahrscheinlich auch schon ein paar Hintergründe mehr wussten, um zu solchen Entscheidungen zu kommen.
Klar, ne? Natürlich gab es gerade im Norden eben sehr viele Menschen, die gerne in die DDR gereist sind, um sich medizinisch behandeln zu lassen. Es gab also das Feld, ich nenne es mal Medizintourismus, da ist nichts Anstößiges dabei. Das gibt es heute auch. Man schaut mal, wie viele Ausländer in die Bundesrepublik reisen, um sich dort behandeln zu lassen, gegen hartes Geld und gegen viel Geld. Das gab es in der DDR natürlich auch. Ja, und diese Möglichkeit entfiel dann. Und im Vergleich zu medizinischen Behandlungen in westlichen Ländern war es in der DDR wohl etwas günstiger. Das mag bei diesen und jenen etwas zur Verbitterung geführt haben, aber das ist nun mal so.
Ja. Wenn Sie die Entwicklung jetzt in den afrikanischen Ländern sehen, gerade in Jemen, Sudan, wie blutet Ihnen da das Herz? Ist da vieles weggebrochen, was zu der Zeit, wo Sie dort tätig waren, schon aufgebaut war? An Verhältnissen, an Beziehungen und so?
Ja, natürlich denkt man schon mit Wehmut an manches, aber andererseits muss man Realist sein. Die Lage entwickelt sich und man muss akzeptieren, dass es neue Situationen und Lagen gibt, wie man da als Mensch drüber denkt. Das ist Privatangelegenheit. Ja, wir müssen Realpolitik betreiben und Realpolitik besteht aus den harten Fakten. Und ob ich die nun liebe oder nicht liebe, das ist für mich nicht im Vordergrund. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet, aber Es gibt viele Leute, wenn sie in Dubai zum Arzt gehen, und das ist ein Sudanese, und es gibt viele Sudanesen, die in Dubai als Arzt arbeiten, und der spricht Deutsch mit ihnen, dann können sie schon mal sagen, der ist entweder in Heidelberg zum Studium gewesen oder in Jena. Ja, sehr oft, aber auch in Jena oder in Leipzig. Die wurden oft bei uns ausgebildet. Da freut man sich dann. Aber ansonsten, die Spuren, die manche hinterlassen haben, gibt es natürlich noch. Ich habe Friedrich Hinkel genannt. Das bleibt. Aber ansonsten ist der Mantel der Geschichte über diese Sache hinweg gerauscht.
Genauso verrauscht ist unsere Sendezeit. Die geht nämlich jetzt zu Ende. Und wie gesagt, ich werde das Buch von Bert Lichtenheld, Solange wir leben, reichen die Tage, in der Bücherbar im Februar vorstellen. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.